Wunderbar, wunderbar. Kommt rein, nehmt Platz. Ich sehe schon, jetzt kommen die Frauen. Das passt. Und die Männer. Ich mache mir meine Gedanken natürlich in der Vorbereitung und danach, was es mit euch macht, gerade diese Abschnitte. Ich mache mir Gedanken darüber, was es an den Ehemännern auslöst, was es bei den Ehefrauen auslöst, was es in eurem Herzen macht. Ich frage mich, was es für die jungen Leute, was es mit denen macht, die noch eben keine Ehefrau und keinen Ehemann haben, inwieweit das für sie hilfreich ist. Und ich hoffe, dass es uns einfach dazu weiterhin ausrichtet, dass wir ein gottwohlgefälliges Leben können, das ihn verherrlicht, einen priesterlichen Dienst. In verschiedenen Kontexten sind wir dafür herausgefordert und das ist nicht immer einfach. Und wir sind jetzt bei dem Abschnitt der Herausforderung des priesterlichen Dienstes innerhalb der Ehe. Ein ganz besonderer Dienst, der in wie keine andere menschliche Ordnung die himmlische Ordnung widerspiegelt. Keine menschliche Ordnung zeigt die herrliche Berufung von Christus und der Gemeinde. Und diese menschliche Ordnung, für Menschen gegeben, darum bezeichne ich sie als menschliche Ordnung, ist ein großes Vorbild und auch somit eine große Herausforderung und bringt aber auch genauso viele Schwierigkeiten mit sich oder auch Versagen, da diese Berufung gerecht zu werden. Ich erinnere euch nur ganz kurz, wir kommen von der Unterordnung der Frau, auch in schwierigen Situationen um des Evangeliums und um des Zeugnisses willen. Das Anliegen ist, den Ehemann für das Evangelium zu gewinnen, wenn er ungehorsam ist. Und das heißt, ihn leiden, sich drunter zu stellen, sich zu demütigen und diesen niedrigen Weg zu gehen mit dem Ziel, um des Evangeliums willen, dass Rettung geschieht. Und das ist die Grundmotivation. Auch bei all dem, das ist die Grundmotivation. Und der Auftrag und natürlich der Rahmen ist die Unterordnung der Frau. Dass es bei der Frau viel auslöst, das ist mir klar. Und das hat es von Anfang an getan. Wir werden das heute vielleicht uns noch genauer anschauen. Und bis heute ist es in jeder Emanzipationsbewegung finden wir das, sowohl, sage ich mal, weltlich, feministische Bewegung, genauso auch christlich. Also zumindest nennt sich das so. Es gibt evangelikale, feministische Bewegungen, es gibt christliche, es gibt in jeder Form eine feministische Bewegung, die für das Recht der Frauen kämpft und viele biblische Wahrheiten ablehnt und es leugnet, dass es der Wille Gottes ist. Und von daher, ich kann mir vorstellen, wenn wir heute noch ein, zwei Dinge anschauen, dass es eine Herausforderung sein wird für den einen oder anderen. Aber es ist wichtig, aber daher kommen wir. Das heißt, der Auftrag an die Frau, sich zu unterordnen. Und dann kommt Petrus sehr schnell dahin, dass er den Rahmen schafft, wo die Frau dieses tun kann, um Christi willen. Und Petrus gebietet an die Männer, ebenso sich dieser Ordnung drunter zu stellen, und zwar welcher? Ein hoher Priester zu sein. Den Auftrag anzunehmen, den Gott dem Mann gegeben hat. Den Auftrag anzunehmen, den Willen Gottes zu erfüllen. So die Herausforderung ebenso an die Männer, den Willen Gottes zu erfüllen. Und wir haben in der letzten Bibelstunde uns diesem Thema gewidmet. Zwei Dinge sind wichtig, damit der Rahmen für die Frau gesegnet ist und gesegnet sein kann. Es ist, ich sage es euch gleich, es ist ein verständnisvolles und ein respektvoller Umgang. Das ist, was Petrus letztendlich von den Männern fordert. Ein verständnisvolles und ein respektvoller Umgang. Verständnisvoll, er spricht, wohnt bei ihnen mit Erkenntnis und respektvoll ehrt die Frauen. Also diese beiden Elemente sollen den Schutzrahmen und sollen den Willen Gottes erklären, indem sich die Frau eben unterordnen kann. Und da, wie gesagt, sind wir letztes Mal schon eingestiegen. Ich lese Vers 7 als Erinnerung und dann gehen wir weiter. Kapitel 3, Vers 7. Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Je nach Übersetzung, vermutlich gibt's eine kleine Abweichung. Manche übersetzen, und gebt ihnen als dem Schwächeren, dem weiblichen Gefäß Ehre, und dann gibt ihnen Ehre als Miterben des Lebens. so dass das, da taucht in, je nach Übersetzung in beiden Zusammenhängen die Ehre. Ich folge hier der Elberfelder und möchte euch das hier anhand dieser Elberfelder Übersetzung das deuten und erklären. Also das Erste ist, was die Männer wissen müssen, und dass die Männer bei den Frauen in ein verständnisvolles Zusammenleben ermöglichen müssen. Also dieses Zusammenleben soll verständnisvoll sein. Und das bedeutet in Einsicht, mit Erkenntnis, mit Verstand bei ihnen leben. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen, was diese Erkenntnis betrifft, was dieses Verständnis betrifft. Eine Sache möchte ich an dieser Stelle kurz wiederholen, nicht wiederholen, sondern vertiefen. In der Bibel ist Erkenntnis und Liebe eng miteinander verknüpft. Das heißt, wer mit seiner Frau so umgehen will oder ihr den Rahmen schaffen will, wie Gott es will, muss mit Erkenntnis leben. Um leben zu können, braucht Erkenntnis. Um Erkenntnis haben zu können, braucht man Liebe. Diese beiden Dinge bedingen einander. Erkenntnis und Liebe sind in der Bibel sehr, sehr, sehr stark miteinander verknüpft. Wir finden das schon im 4. Buch Mose, als dann die intime Beziehung von Adam und Eva beschrieben wird. Dann heißt es, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie gebar ihm einen Sohn. Das heißt, das Intimste in diesem Zusammenleben, der intimste Ausdruck des Einsseins in der Schrift, und die zwei werden ein Fleisch werden, das wird in der Bibel mit Erkennen beschrieben. Das heißt, einander erkennen bedeutet einander lieben. Es gibt eine Stelle im Römerbrief Kapitel 8, die in einem anderen Zusammenhang diskutiert wird, es in dem Zusammenhang der Erwählung. Und dann darf ich euch das kurz vorlesen, schlagt mit mir Römer Kapitel 8 auf. Nicht, dass ich das Thema der Erwählung jetzt behandeln möchte. Das haben wir vor 2 Jahren abgehandelt. Römer Kapitel 8. Schlagt mal mit mir das kurz auf, dass diese Stelle macht das ziemlich deutlich, wie Erkenntnis und Liebe miteinander zusammenhängt. Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Gut mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und jetzt, das heißt, alles, was denen, die von Gott berufen sind, in ihrem Leben passiert, hat einen Grund, und zwar einen positiven Grund. Das mag schlecht erscheinen, das mag katastrophal sogar sein, mit Niederlagen, aber das Ziel ist, dass Gott etwas mit den Herrliches vorhat. Das heißt, es wird ihnen zum Guten dienen, damit sie das Ziel erreichen. Der Grund ist folgendes: Denn die er vorher erkannt hat, die hat auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Hier ist der Ausdruck, die er vorher erkannt hat, die hat er bestimmt, dass sie so sind, wie Christus ist. Und dieses vorher erkannt bedeutet nicht nur vorher wissen. Die Schrift sagt nicht an dieser Stelle, von denen er wusste, dass sie Jesus annehmen. Sondern wenn er sagt, die er vorher erkannt hat, vorher, da gab es sie noch gar nicht, das sind die Berufenen. Und wieso sind sie die Berufenen? Weil er sie vorher erkannt hat. Und mit diesem Erkennen ist eine Beschreibung der Liebe Gottes zu den Menschen. Das heißt, weil er uns kennt und vor Grundlegung der Welt uns kennt, uns bei Namen nennt, darum hat er uns berufen. Und mit diesem Kennen ist ganz stark die Liebe Gottes zu uns verknüpft. Wir können anders übersetzen, die er vor Grundlegung der Welt nicht erkannt, wir können übersetzen, geliebt hat. Die hat er berufen, dass sie seinem Sohn gleichförmig sind. Also dieses Erkennen in der Liebe, in der Bibel ist sehr, sehr eng verbunden an die Liebe. Erkennen und Liebe, und wir verstehen von dem Prinzip, wenn man ihn jemanden gut kennt, oder jemanden lieben zu können, muss man ihn gut kennen. Und damit man jemanden gut kennt, muss man sich Zeit nehmen, um ihn kennenzulernen. Das Herrliche bei Gott, er erkennt uns durch und durch. Und wisst ihr, was das ich wollte gerade ein Wort sagen, ich weiß nicht, ob das passen, übelst herrlich, also das Verstand übersteigende ist. Obwohl er uns kennt, liebt er uns. Das ist Liebe. Durch und durch, wo wir sagen können, wenn ich das weiß, dann lieber nicht, dann würde ich nie lieben, aber er kennt mich und liebt mich. Also ich will einfach euch nur kurz da nochmal dran erinnern, wir haben ja über diese er wohnt bei ihnen, lebt mit ihnen zusammen, mit Einsicht, mit Erkenntnis, mit Verstand. Und das ist der Grund, dass das eine Liebesbeziehung entsteht, fordert Petrus die Männer dazu auf, sie mit Einsicht bei ihnen zu leben. Letztendlich sagt er, wir können wirklich so sagen, ein guter Ehemann ist ein verständnisvoller Ehemann. Wenn er Verstand hat und verständnisvoll, voller Verständnis, das ist ein guter Ehemann. Das ist eine Herausforderung, oder? Das ist eine sehr große Herausforderung an alle Männer. Und für mich ist dieses Thema in der gleichen Kategorie das Thema, wenn ich zum Beispiel über Gebet lehre und predige. Jedes Mal, wenn ich das lehre, weiß ich, ich genüge dem nicht. Egal, wie viel Gebet ich vorher praktiziert habe. Wenn ich über dieses Gebet, über das Thema reden müsste, ist mir sofort klar, ich genüge dem nicht. Und genauso an diesem Punkt, es ist immer ein Empfinden, man genügt diesem Anspruch Gottes nicht. Wie wichtig ist es, dass Paulus im Epheserbrief 5 schreibt, werdet voll des Geistes, bevor er über all diese Dinge spricht. Das ist die Notwendigkeit und die Voraussetzung, überhaupt da Gott gerecht zu werden, in der Gnade zu ihm, in der Abhängigkeit zu ihm, und durch seinen Geist ist das überhaupt möglich. Aber das nehmen wir mit. Und ihr Männer, mit mir zusammen, wir mitnehmen. Wenn ihr jung seid, dann lernt jetzt. Wenn ihr alt seid und es reflektiert und sagt, doch, habt mit Einsicht oder lebt mit Einsicht mit meiner Frau, glückselig seid ihr, wenn eure Frau euch dieses Zeugnis gibt. Wenn nicht, dann tut Buße. Und dann ist der Herr gnädig und barmherzig und reinigt uns von aller unserer Ungerechtigkeit. Aber das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich habe mir ein paar Fragen für mich und für euch aufgeschrieben in Bezug darauf, weil ich in einem Kommentar las, leider haben heutzutage die Männer keinen blassen Schimmer, was die Frauen brauchen. Ja, so, die haben keinen blassen Schimmer. Und ich dachte darüber nach und ich dachte so in meinem geistigen Augen, dachte, wie viele Männer würden sagen, ja, ich kenne meine Frau. Schon 20, 30, 40 Jahre, ich weiß, ich kenne sie. Ja, ich kenne meine Frau. Und die Frau wird sagen, du hast keinen blassen Schimmer. Ja, es wäre spannend, mal so ein Zeugnisabend mal zu haben. Und sehr ermutigend und sehr ermahnend wahrscheinlich und sehr lehrreich für junge Ehen. Vielleicht wäre das ein guter Weg, Ehevorbereitung zu tun und Ehevorbereitung zu machen. Aber das ist die Frage an die Männer, wie gut kennen wir unsere Frauen? Wie gut haben wir sie kennengelernt? Die Bibel kennt deswegen nicht ohne Grund diese Zeit des Verlobtseins, was heutzutage gar nicht selbstverständlich ist. Ja. Wie gut kennen wir unsere Frauen? Wissen wir, was sie braucht? Ja, wissen wir? Beziehungsweise, ich habe mir hingeschrieben, wann hast du deine Frau das letzte Mal studiert? Ihr wisst, wie man studiert? Ja, das gibt so ein paar Grundregeln zum erfolgreichen Studium. Richtig studieren, die richtigen Fragen stellen, die Zeit nehmen, vielleicht mal eine Prüfung ablegen. So, wann hast du das richtige Mal Zeit genommen, deine Frau zu studieren, dir Gedanken gemacht, was sie braucht? Ich glaube, dass mit das einfachste Werkzeug, um dem gerecht zu werden, das vernachlässigt wird, das Miteinander reden. Einfach Fragen stellen. An dieser Stelle, nicht alle reden gerne. Gibt es Männer, die reden nicht gerne, es gibt Frauen, die reden nicht gerne. Aber es ist notwendig, um einen kennen zu kennen. Deswegen sind wir im ganzen Kontext von Erkenntnis und Liebe Gottes immer beim Wort. Die Offenbarung des Wortes Gottes ist der Ausdruck seiner Liebe zu uns. Und das Wort wurde Fleisch. Und er offenbart seine Liebe zu uns, seine Bereitwilligkeit, seinen Plan, sein Wesen. Durch das Wort erkennen wir und wissen wir. So, das Wort ist so unmittelbar und so wichtig. Das ist Kommunikation. Es ist erstaunlich, dass Gott uns sagt, dass er uns liebt. Und er sagt, wie sehr und warum und all das. Er sagt es aber nicht nur, er tut es auch. Er zeigt es natürlich auch. Es kommt noch dazu. Aber es beginnt und das ist Kommunikation. Gott ist ein sehr kommunikativer Liebender. Das gehört zu einer Beziehung. Und wenn ich das so sage, dann sage ich natürlich grundsätzliche Prinzipien. Und ich weiß, wie gesagt, das ist Herausforderung. Ganz ehrlich, ohne zu viel preiszugeben. Und ich habe mir fest vorgenommen, ganz eng bei der Schrift zu bleiben. Aber nur als Beispiel, Zeugnis von mir. Ich lehre in der Woche manchmal 22 Stunden. Bibelschule, Seminar, Predigtdienste, Bibelstunde, wie auch immer. Ja, diese Woche ist auch zum Beispiel viele, viele Dienste. Und dann ist man froh, nach Hause zu kommen und mal nichts zu sagen. Einfach mal ruhig zu sein. Meine Frau ist Lehrerin, die muss reden die ganze Zeit. Ja, viel reden. Mit Eltern, mit Kindern. Und dann kommt sie nach Hause und ist wahrscheinlich auch froh, dass sie mal ruhig sein kann. Ja, das ist eine Herausforderung, dann zu sagen, aber wir müssen miteinander trotzdem mal reden. Ja. Auch wenn beide, ist klar, es braucht alles seine Zeit und hat auch alles seine Berechtigung. Und ich glaube, das gehört auch eben zu dem Kennenlernen und zu wissen, was braucht und wann braucht es. Aber um das allein, Kommunikation, Gespräch, wichtig. Manche Dinge traut man sich nicht anzusprechen, dann schreibt man es. Nebenbei ein guter Rat, schreibt man es. Denn wenn man es geschrieben hat, kann man nochmal drüber gehen und denken, oh Mann, gut, dass ich es geschrieben habe und nicht gleich das gesagt habe. Und dann schreibt man es um in WhatsApp. Dann Nachricht gelöscht. Okay, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Vor allem, was die Schrift damit sagt. Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen, lebt mit ihnen in einer Lebensgemeinschaft, in einer Liebesgemeinschaft, als bei einem schwächeren Gefäß. Jetzt kommt's. Was müssen die Männer eigentlich wissen? Was ist die Erkenntnis? Und ich glaube, neben dem, dass wir unsere Frauen gut kennen müssen, das aber, was wir über sie wissen, das schließt das ein, was ich jetzt sagen möchte. Zwei Dinge sind sehr, sehr, sehr wichtig. Zwei Dinge. Das erstens, wir müssen wissen, was Gott über sie in ihrer Beschaffenheit sagt. Wir müssen zwei Dinge wissen. Das erste ist, die Frauen sind nicht gleichartig wie wir. Und artig meine ich nicht von, ihr versteht, ja? So, du bist aber nicht artig. Gleichartig, die Frau ist nicht von der gleichen Physis wie wir. Ich wollte nicht Beschaffenheit, Physis. Und die Frau ist gleichwertig. Diese zwei Dinge muss man verstehen und das ist der Gedanke und die biblische Lehre über die Frau. Wie hat sich Gott Frau gedacht? Und wie hat Gott den Umgang mit ihnen gedacht? Das muss der Mann wissen. Eigentlich, bevor er seine eigene Frau kennen muss, um mit ihr eine liebevolle, intensive Lebensgemeinschaft zu haben, in allen Bereichen, muss er wissen, was Gott über seine Frau sagt. Was ist der Wille Gottes über seine Frau? Das heißt, wie hat Gott die Frau geschaffen? Was war der Grundgedanke? Warum hat er eine Frau gemacht? Wie hat er sie gemacht? Wann hat er sie gemacht? Zu welcher Berufung hat er sie gemacht? Das muss ein Mann verstehen und wissen, warum. Weil er das Haupt ist. Und wenn er das Haupt ist und die Verantwortung für sie trägt, muss er wissen, für was er die Verantwortung trägt. Das heißt, das ist das Erste. Und Peter, wenn er schreibt, wohnt bei ihnen mit Einsicht, mit Verstand, dann sagt er, ihr müsst eure Frauen kennen und zwar nach dem Willen Gottes. Nicht nach eurem Verständnis, nicht nach eurem Willen, nicht nach eurer Erkenntnis. Wie gesagt, da sind ganz viele Männer, die steigen aus und sagen, die Frauen kann man nicht verstehen. Doch. Wisst ihr warum? Weil die Schrift es offenbart. Gott gibt Einblick, Gott gibt Verständnis, Gott gibt Erklärung in das Wesen der Frau. Wie hat Gott die Frau gedacht? Und es ist spannend für die Frauen selbst, hoffe ich, aber umso spannender für die Männer. Darf ich sagen, wen hat Gott uns an die Seite gestellt? Wen? Warum hat er sie aus der Rippe des Adams gemacht? Warum hat er sie so gemacht, wie sie ist? Mit welcher Berufung? Über diese Dinge will ich mit euch ein bisschen nachdenken. Was müssen wir erkennen? Sie ist nicht gleichartig. Heute ist die Diskussion der Emanzipation und der feministischen Bewegung ist die Gleichartigkeit. Es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und ein Kind muss sich sehr früh entscheiden. Nein, das darf sich selbst entscheiden. Will es Mann oder Frau sein? Ihr versteht? So wie man sich fühlt und denkt, ich will Mann sein. Und wir müssen ihnen die Freiheit geben. Absolut. Absolut gegen den Willen Gottes. Kein Mensch erfindet sich selbst. Kein Mensch schafft sich selbst, wie er ist. Aber wir müssen, das ist ein wichtiges Verständnis, die Frauen sind nicht von der gleichen Art wie ein Mann. Sind sie nicht. Und ich glaube, dass aber viel Probleme und viel Schwierigkeiten und Misslingen genau darin besteht. Darf ich so sagen, dass die Frauen versuchen, Männer zu sein und Männer versuchen, Frauen zu sein? Dass die Frauen versuchen, die Aufgabe der Männer zu übernehmen und die Männer versuchen, die Aufgaben der Frauen wahrzunehmen? Kein Wunder, dass das Familienkonzept Gottes zu Brüche geht, dass es sozial nicht mehr besteht. Mit all den Folgen. Darf ich so sagen, kein Wunder, dass die Kinder nicht mehr wissen, was sie sind, Mann oder Frau. Weil die nicht Männer das sind, was sie sind und die Frauen nicht mehr das sind, was sie sind. Nicht so, wie Gott sie gedacht hat. Kein Wunder, dass so eine große Verwirrung heute ist. Wie hat Gott die Frau geschaffen? Und Petrus sagt doch mal an die Männer, ihr Männer, lebt mit Einsicht. Ihr müsst wissen, was müssen sie wissen? Als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen. Ihr müsst verstehen, dass eure Frauen ein schwächeres Gefäß sind, oder ein weibliches Gefäß. Das heißt, ein weibliches Gefäß ist ein schwächeres Gefäß. Und deswegen jetzt wichtig, hier redet er von der nicht gleichartig. Er sagt, ihr müsst berücksichtigen, die sind nicht Mann. Darf ich das positiv ausdrücken? Du kannst mit deiner Frau nicht so umgehen, wie du mit dir umgehst. Du kannst nicht mit dir umgehen, wie du mit deinem Kumpel umgehst, mit deinem Arbeitskollegen oder mit irgendeinem. Allein nur von der Tatsache, die sind anders gebaut als mein Bruder und ich ungefähr. Also er ist ein bisschen älter wie ich, aber jung waren. Wisst ihr, was mein Vater gemacht hat? Wenn seine Freunde da waren, gesagt, kämpft. So haben es die Russen halt gemacht. Ja. Und die Buben haben da gerungen und ihre Kräfte bewiesen. Und ich hatte ein paar Kilo mehr auf den Rippen als mein Bruder. Habe mir einen Arm gebrochen dabei. Nicht mit Absicht. Irgendwie war der Arm gebrochen. So. Mein Vater kam nie auf die Idee, gegen meine Schwester ringen zu lassen. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Jeder weiß, es wird nicht funktionieren. Warum? Das sind Jungen, das sind Mädchen. Da muss man nicht raten, wie geht der Kampf aus. Mensch, ich muss ehrlich sagen, es gibt ein paar Ausnahmen, da weiß man es nicht. Aber es sind Ausnahmen. Lasst uns darüber nachdenken. Wir müssen verstehen, dass die Frauen ein schwächeres Gefäß ist. Und das ist nicht negativ. Hier geht es, und deswegen wichtig, zuerst sagt er, ihr müsst verstehen, die sind nicht gleichartig. Und dann sofort, um zu sagen, aber die sind gleichwertig. Das ist wichtig. Wenn wir darüber jetzt reden, dass die Frau nicht gleichartig wie der Mann ist, dann heißt es nicht, die sind weniger wert vor Gott und eine andere, gehören eine andere Art von Mensch und eben kein Wert, keine Fähigkeit, keine Begabungen. Nein, davon reden wir nicht. Hier reden wir erstmal von der Art. Und allein, jetzt guckt euch mal um, seht ihr, guckt mal rechts und links, ihr Männer, guckt mal die Frauen an. Und andersrum. Ich mache mal ein Beispiel. Guckt mal eure Hand an, ihr Männer. Ja, macht mal. Und jetzt guckt mal eine Frauenhand an. Gibt es einen Unterschied? Ich vermute schon. Ihr Männer, die ja keine Frauen, erinnert euch an die Hand eurer Frau. Oder deine Mama, der Oma. Es gibt doch einen Unterschied, oder? Man kann doch nicht leugnen und sagen, nee. Allein, wenn man die Physis anschaut und guckt die Manneshand und Frauenhand an und sagt, ja, doch ein bisschen ist was anders. Und ich rede nur von der Hand. Das ist das Unpeinlichste. Es gibt definitiv einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied und das ist wichtig. Und die Bibel bezeichnet und sagt erstmal, damit erübrigt sich jede Diskussion und Debatte über Gleichart von Mann und Frau. Weil die Bibel sagt, und ich lese euch vor, mit einzig bei einem schwächeren Gefäß, bei einem weiblichen. Die Frau ist schwächer. Allein der Gedanke, wenn sie schwächer ist, was muss man dann tun als Mann? Schützen, beschützen. Ich stelle mir gerade die Hand von Peter vor, weil der hat eine Hand. Und wenn er mit dieser Hand, mit seiner Frau umgeht, wie mit mir. Mein lieber Bruder, wenn es dir nicht gefällt, dann bitte ich dich jetzt, da rauszugehen. Okay? Entweder bist du unter einem Wort und hörst zu, wenn es nicht dir gefällt, musst du nicht bleiben. Das sage ich als Ältester. Okay? So, also, es gibt definitiv einen Unterschied. Wenn die Bibel davon redet und Petrus darüber spricht, dann sagt er, als einem schwächeren Gefäß. Jetzt müssen wir darüber überlegen, was ist das Schwache an der Frau? Und das Schwache ist das Gefäß. Ihr kennt Gefäße, oder? Vasen. Ich musste an Vasen denken. Eine schöne, kostbare und zugleich zerbrechliche Vase. Und wie geht man damit um? Wie wäscht man sie? Wo stellt man sie rein? Da gibt man doch Acht darauf. Mit Vorsicht. Und wenn es noch Porzellan ist, was ein gutes Bild ist, oder aus irgendeinem kostbaren Glas, dann gibt man Acht auf sie. Und was die Schrift lehrt und was Petrus lehrt, sagt, eure Frauen sind wie so kostbare Gefäße. Die sind so kostbar und so schwach, dass ihr könnt es zerdrücken. Wir müssen darüber uns ein paar Gedanken machen. Ich möchte euch bitten, mit mir zuerst mal einen Römerbrief aufzuschlagen. Wir müssen uns kurz diesem Wort des Gefäßes kurz nachgehen. Da steckt mehr dahinter, als wir ahnen. Römer Kapitel 9. Römerbrief Kapitel 9. Ab Vers 19. Wer macht ein Gefäß? Ein Töpfer. Okay? Und aus seinem freien Willen heraus, aus seiner Idee, aus seinen Überlegungen und aus seiner Notwendigkeit, er macht ein Gefäß, und zwar wie er will. So, und dann schreibt Paulus ab Vers 19, du willst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinen Willen widerstanden? Ja, freilich, Mensch, wer bist du, dass du das Wort nimmst gegen Gott? Sehr, sehr wichtig, wir werden dazu noch kommen. Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du es mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton und aus derselben Masse ein Gefäß zu Ehre und das andere zu Unehre zu machen? Also hier redet er, Paulus, und sagt erstmal, Gott ist der Töpfer, wir sind der Ton. Und Gott hat das absolute Recht, ein schwaches Gefäß zu machen und ein starkes. Ein Gefäß zu Ehre und ein Gefäß zu Unehre. Eine kostbare Vase und ein Aschenbecher oder eine Kloschüssel. Das kann er machen, wenn er will. Wenn er es braucht, dann macht er es. Und du kannst dann nicht als ein Topf sagen, hey, das ist Gott voll unfair, ich wäre gerne lieber eine Vase. Und die Vase sagt, oh, ich bin so zerbrechlich, so schwach, ich wäre lieber gerne ein Römertopf. Kannst du nicht machen. Gott sagt, Gott will, Gott macht. Aber interessanterweise, im ganzen Zusammenhang geht es von uns Menschen und wir werden bezeichnet als Gefäße. Warum das? Ich möchte euch noch ein weiteres Bild geben. 2. Korinther 4, Vers 7. Sehr in eine wichtige Stelle. Paulus schreibt, wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Interessant. Er spricht davon, dass die Kraft, aus der er dient und durch die er dient, die Kraft des Heiligen Geistes ist. Und dann sagt er, wir haben aber, oder diese Kraft, ist in irdischen Gefäßen. Und damit meint er unseren sterblichen, schwachen Leib, Körper. Warum drückt das aus? Er sagt, Gott hat unsere schwachen Körper genommen und wirkt durch unsere schwachen Körper, damit es absolut klar ist, das sind wir nicht. Und beschreibt es als Gefäße. Warum? Weil die Gefäße etwas aufnehmen. In den Gefäßen wird etwas ausgegossen. Und was wurde in unsere schwachen Gefäßen der Menschen ausgegossen? Der Geist Gottes. Darum ist, also das Bild des Gefäßes ist eine Umschreibung der leiblichen Gestalt des Menschen. Das ist die Umschreibung. Ich möchte euch noch eine Stelle geben und damit muss reichen, 2. Timotheus 2. 2. Timotheus 2, Vers 20 und folgende. Paulus gebraucht gern dieses Bild des Gefäßes und schreibt an Timotheus, in einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zu Ehre, die anderen aber zu Unehre. Wenn nun jemand sich von diesem reinigt, wird er ein Gefäß zu Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereit. Er redet von der Gemeinde. Interessant. Und sagt, in der Gemeinde sind viele Gefäße, aber nicht jedes Gefäß ist zur Ehre Gottes. Und er spricht von Gemeindezucht, dass man sich von diesen Gefäßen reinigt. Und wenn man sich davon reinigt, ist man Gott nützlich. Das Gefäß muss sauber sein und rein sein und man muss sich von denen reinigen, die nicht sauber und rein. Das Bild ist das gleiche. Er spricht von den Menschen, in denen Gott Wohnung genommen hat und er spricht als von Gefäßen. Das heißt, wenn Petrus davon spricht und sagt, die Frauen sind ein schwächeres Gefäß, von welcher Schwachheit redet er? Von ihrer leiblichen, von ihrer physischen Schwäche. Das heißt, Petrus, bedenke, die Frauen haben ein schwächeres Gefäß und in dem Auftrag, den Gott dir gegeben hat, wir werden uns gleich anschauen, musst du sehr mit Erkenntnis, mit Verstand damit umgehen, wohlbedacht. Wichtig, an alle Frauen, die noch keine Männer haben, sucht euch solche Männer. Und wenn ihr solche nicht findet, ist es besser, allein zu sein. Denn das gibt nur Leiden. Und dann wünscht man sich, keinen Mann zu haben. Einen, der den Willen Gottes kennt und einen, der diesen Anspruch und dieses Vorhaben oder diesen Wunsch hat, Gott zu gefallen und dem Willen Gottes zu leben, die Frau so zu kennen, und sie so mit ihr in Erkenntnis und respektvoll umzugehen. Glückselig ist jeder, die so einen findet. Ja? Deswegen prüfe jeder, der sich bindet. Das ist, und nicht, sieht er gut aus oder nicht, natürlich, das ist schön. Aber fragt mal auch nach seinem Bibelverständnis. Guckt mal, ob er die Bibel kennt. Fragt mal, was steht in 1. Mose 1, 2 und 3. Oder wie versteht er 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7? Und er sagt, hey, was steht denn da? Dann sagt er, wenn wir uns nochmal treffen, falls wir uns nochmal treffen, solltest du es gelesen haben. Er wäre eine gute Stelle, um anzufangen, gute Stelle zu prüfen, wäre eine gute Stelle. Also das Erste, oder von was Petrus hier spricht, ist, dass die Frauen ein schwächerer, eine Umschreibung des schwächeren menschlichen Leibes ist. Und darum brauchen sie besonders Schutz. Darum brauchen sie besonderen Schutz. Ich habe mich da ein bisschen in diese Materie reingelesen in die letzten Tage. Und das Thema ist gigantisch tief. Und das würde den Rahmen hier absolut sprengen. Aber es hat mich wirklich, wirklich sehr herausgefordert. Und es war sehr interessant. Bis in die Kleinigkeiten der Beschaffenheit des Körpers Gott die Frau nach seinem Willen geschaffen und ein Mann so wie er ist. Ich gebe euch nur 2, 3 einfache Themen oder einfach nur damit, nicht, dass ich nicht glaube, dass ihr das andersrum. Glaubt ihr, das gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau? Andersrum, wer sitzt da und sagt, nee, die sind echt beide gleichartig. Da gibt es keinen Unterschied. Ich denke, ihr seid überzeugt, dass dieser Unterschied da ist. Für mich ist es auch klar, nur ist es interessant, in welcher Weise. Knochenbau. Allein der Knochenbau. Die Knochendichte der Frau ist eine andere wie des Mannes. Ich bin froh darüber, weil darauf führe ich mein Gewicht zurück. Ja. Auf die Knochendichte. So, das hat mein Arzt mir bescheinigt. Knochendichte. Warum ist es so? Na ja, der Mann hat von Gott einfach stärkere Knochen gekriegt. Das heißt, dichtere Knochen und die Frau halt nicht. Voll fies für die Frau. Könnte Gott das anders machen? Können beide gleichen Knochen machen? Warum macht er das nicht? Weil die Frau und der Mann andere Berufung haben. Das hat was mit der Berufung zu tun. Akzeptiert man aber die Berufung nicht, hadert man. Man hadert damit. Der Mann allein von seinem Auftrag, das, was er zu tun hat, in Bezug der Frau, in Bezug der Schöpfung, in Bezug seines Seins, in Bezug auf das Bild auf Christus, braucht eine andere Körperbeschaffenheit oder eine Knochendichte. Weil hier es darum geht, um die Belastung, die er austrägt. Es geht hier um die Tätigkeiten, die er wahrnimmt. Ich weiß um die starken Frauen. Und ich staune, gerade keiner da, der mir hilft, da meinen Stein im Garten oder was zu tragen. Und da sage ich, Lili, könntest du mir helfen? Und packt sie an und ich denke, wie geht das denn? Wundere ich mich, denke ich, du hast ja Kraft. Ja. Ich habe schon ein bisschen mehr, aber sie hat auch. Und das gibt manche Frauen, die haben auch echt Kraft. Aber der Punkt ist, der Mann hat mehr Kraft. Die Knochendichte ist wichtig, weil das hat was mit deiner Aufgabe zu tun, die er wahrnimmt. Darum hat Gott ihn so gemacht. Er hat sich was dabei gedacht. Muskeln. Die Frauen haben andere Muskeln wie Männer. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ich das sage, habe ich im Kopf diese Bodybuilder-Frauen, die so aussehen wie Männer. Aber wisst ihr, warum sie so aussehen? Wisst ihr, was sie nehmen? Männliche Hormone. Sonst würden sie so niemals aussehen. Weil ihre Veranlagung, wie Gott sie gemacht, niemals sie so machen lässt. Allein von der Muskelstruktur, wie die Muskeln laufen, gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Die Muskulatur des Mannes ist auf Kontraktion ausgelegt. Das heißt, auf kurzzeitige, wie nennt man das? Ich habe deine Ärztin hier vorne. Ich bin gespannt, was ich nachher für eine WhatsApp kriege. Mit Korrekturen für meine ärztlichen Ausführungen. Der Körper oder die Muskulatur des Mannes, das weiß ich, ich habe früher trainiert, ist darauf aus, kurz viel Energie und Kraft aufzubringen. Und das hat, dass er, nennt man das Kontraktion, oder? So zack, ja, schnell zusammenziehen, ja genau. Die Muskulatur der Frau ist da anders. Sie ist mehr auf, werde ich das so ausführen oder nicht? Die Muskulatur der Frau ist nicht auf dieses kurz zusammenziehen, sondern die ist mehr auf Elasten und Dehnen. Die Frau können sich dehnen, da können sich Männer nur staunen. Da würden wir uns alles zehren und alles, jede Muskeln reißen. Wisst ihr, warum das so ist? Warum ist die Muskulatur der Frau so beschaffen, dass ihr Körper sich so dehnen kann und vom Mann nicht? Außer einen, manchmal, gell? Aber das ist nicht die Muskulatur, was sich da dehnt. Woher kommt das? Weil die Berufung und die Aufgabe des Mannes eines ist und die Berufung der Frau eine andere. Und ich muss jetzt nicht weiter ausführen, oder? Was ich dehnen muss. Okay, ich danke euch. Jetzt kommt etwas. Und das ist nur von der Körper. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Bibel lehrt, und ich bin davon fest überzeugt, die Einheit des Menschen. Das heißt, Mensch besteht nicht aus drei Teilen. Der Mensch ist eins. Aber er hat verschiedene Facetten. Es gibt einen immateriellen und materiellen Teil des Menschen. Und die Bibel lehrt, dass das eine Einheit ist. Was ich damit sagen will, das Innere, oder andersrum, das Äußere ist der Ausdruck des Inneren. Das Äußere ist der Ausdruck des Inneren. Was ist der Unterschied zum Beispiel zu einem lebendigen Seele, und zwar eines Hundes oder eines Tieres und der lebendigen Seele eines Menschen? Was würdet ihr so sagen, was ist der wesentliche Unterschied von einem Tier und einem Mensch? Manchmal kein Unterschied. Manchmal denken, oh Mann, da merkt man keinen Unterschied. Aber es gibt einen, und zwar einen sehr markanten Unterschied. Was kann der Mensch, was der Tier nicht kann? Ich meine, einiges, aber im Wesentlichen. Ich habe es gerade gehört. Sprechen. Sprechen und Denken, das gehört zusammen. Logisch denken, sprechen kann er nicht. Er kann Laute geben, alles Mögliche, aber er kann nicht sprechen. Warum ist das wichtig? Wisst ihr, als Gott Menschen geschaffen hat, in seine Nähe brachte, wie beginnt's? Und Gott sprach. Der Mensch musste mit Gott kommunizieren. Wort, das hat was mit Beziehung zu tun. Reden, Kommunikation hat was mit Beziehung zu tun. Und das ist ein Widerspiegelung des Wesen Gottes. Aber die Sprachfähigkeit, warum kann ein Tier nicht reden? Was fehlt ihm? Ein Kehlkopf. Wisst ihr, dass die Tiere keinen Kehlkopf haben? Warum? Weil die nicht reden müssen. Sie jaulen, sie bellen, sie miauen, sie grunzen, machen alles, aber sie können nicht reden, sie haben keinen Kehlkopf. Warum hat Gott ihnen keinen Kehlkopf gemacht? Weil sie nicht reden müssen. Warum hat Gott Menschen einen Kehlkopf gemacht? Weil er reden muss. Was ist das Reden? Aber das ist der Ausdruck meiner Intelligenz, meines Denkens, meines Wollens, meiner Kommunikation, meiner Liebe, meiner Beziehung. Das Innere findet Ausdruck durch das Körperliche. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, in der Art, wie Gott den Leib des Menschen gemacht hat, damit drückt er nämlich seine Berufung und sein Wesen aus. Das ist nur ein Beispiel. Das Thema, nochmal, das ist ein tiefes Thema, aber so müssen wir uns anschauen. Wenn Gott Gedanken über die Frau gemacht hat, dann hat er sie so geschaffen, wie er sie geschaffen hat, mit all ihrer körperlichen Beschaffenheit. Und damit ist ein Ausdruck ihres Seins und ihrer Berufung. Die Frau hat nicht ohne Grund so einen Körper, wie sie hat. Ist keine Evolutionsentwicklung. Das ist der souveräne Wille Gottes, seine Gedanken über die Frau, zu was er sie gemacht hat. Genau das Gleiche betrifft den Mann. Und allein an diesem Punkt, wie hat Gott die Frau gemacht, wie hat er den Mann gemacht? Wann hat er Gott den Mann und die Frau gemacht? Aus was hat Gott den Mann und aus was die Frau gemacht? Versteht ihr, die Beschaffenheit des Körpers der Frau, dass sie aus der Rippe des Mannes ist, hat was mit ihrer Berufung zu tun. Warum die Rippe? Weil es an der Seite ist. Und an welcher Seite hat Gott die Frau gestellt? An des Mannes Seite. Das hat was mit ihrer Funktion zu tun. Warum der Mann aus der Erde? Was ist sein Auftrag? Die Erde untertan zu machen. Darum ist er aus der Erde. Das hat was mit seinem Auftrag zu tun, mit seinem Wesen, mit seiner Berufung zu tun. Was ich damit sagen will, ist, dass die Körperbeschaffenheit der Frau ein Ausdruck ihrer Seele ist sogar. Wenn es heißt, dass die Frau ein schwächeres Gefäß ist, leiblich, dann gehe ich so weit. Und das ist nicht abwertend, in keinster Weise. Das ist kein negativer Gedanke. Ich hoffe, ihr versteht, dass die Frau in gleicher Weise nicht nur physisch, sondern psychisch ein schwächeres Gefäß ist. Und das wirft man den Männern vor, unsensibel. Kein Verständnis, kein Feingefühl, kein Einfühlungsvermögen, richtig? Hart sind sie. Zack, zack, zack. Und die Frauen einfühlsam, gefühlsvoll, nehmen Empfindungen wahr. Mir ist auch klar, dass es solche Frauen und solche Männer gibt, aber im Wesentlichen. Warum? Weil der Körper Ausdruck ihrer Seele ist. Und das haben wir wen zu verdanken? Gott selbst. Ich gucke in eure Augen und ich würde mich sehr interessieren, eure Gedanken, was es gerade mit euch macht. Was ich euch sagen möchte oder warum ich euch das sage, ist Folgendes. Dass, wenn die Schrift lehrt, dass die Frau ein schwächeres Gefäß ist und der Mann mit Erkenntnis mit ihr umgehen muss, dann muss er dieses schwächere Gefäß kennen. Er muss verstehen, was das Schwache ist. Und nicht als negativ, sondern in positiv. Gott hat ja nicht ohne Grund sie so gemacht. Nicht ohne Grund. Mache ich das an diesem Punkt? Ja, ich mache es. Also wir werden noch eine Stunde in diesem Thema bleiben. Und zwar Folgendes. Ich möchte zuerst euch Jesaja 45 vorlesen und dann gehen wir weiter. Ich sage euch nicht, wie viel. Schlag mal in Jesaja 45. mit mir auf. Bevor, während ihr blättert, ich halte es für so wichtig. Ich halte es für sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wenn wir unsere Berufung und unsere Stellung in Christus nicht annehmen und uns drunter zu stellen, werden wir ständig rebellieren. Und wir werden damit nicht nur ständig gegen Gott kämpfen, wir werden gegen alles kämpfen. Und wir werden müde und ausgebrannt sein. Und wir werden uns wundern, warum das Leben nicht gelingt. Warum Dinge nicht klappen, warum Dinge nicht gelingen. Wenn die Frauen nicht annehmen, was sie in Gottes Augen sind und ständig dagegen kämpfen, wenn die Männer nicht erkennen, wer sie in Gottes Augen sind und ständig dagegen ankämpfen, gegen Willen Gottes, dann kein Wunder, dass Beziehungen nicht funktionieren, dass die Gesellschaft nicht funktioniert, dass die Ehe nicht funktionieren, kein Wunder. Und man kämpft und versucht und tut. So wichtig, dass wir akzeptieren, Gott hat mich gemacht. Vers 9, Jesaja 45. Und ich hoffe, ihr merkt, dass, woher Paulus das hat, was ich gerade vorhin gelesen habe in Römer 9. Weh dem, und das ist ein Wehruf. Weh dem, der mit seinem Bildner rechtet. Weh dem, der mit dem, den er gemacht hat, jetzt eine Diskussion führt und mit ihm ein Streitgespräch führt oder rebelliert. Sagt, das geht gar nicht. Wieso hast du mich so gemacht? Wieso mich als Frau? Wieso mich als Mann? Weh dem, der mit seinem Bilder rechte. Eine Scherbe unter irdenen Scherben. Das ist ein guter Ausdruck. Sei dir bewusst, wer du bist. Eine Scherbe. Wo findet man Scherben? Zerbrochene Gefäße. Eine Scherbe unter irdischen Scherben. Sagt etwa der Ton zu seinen Bildner, was machst du? Und sagt etwa dein Werk von dir, er hat keine Hände. Das ist gut, gell? Er hat zwei linke Hände. Der hat es nicht gut gemacht. Das ist ihm missraten. Er hat kein gutes Handwerkgeschick. Das, was er gemacht hat, ist nicht gut geworden. Weh dem, Wiederholung, wieder ein Weh. Der zum Vater sagt, warum zeugst du? Warum hast du mich gezeugt? So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Bildner. Wollt ihr mich etwa wegen meiner Kinder fragen und über das Werk meiner Hände mir Befehl geben? Okay? Ich lese es bewusst als Ausrichtung, damit wir klar sind, wenn wir über diese Dinge nachdenken. Gleichartigkeit oder eben nicht Gleichartigkeit, aber Gleichwertigkeit, über was wir reden. Wir glauben an den Schöpfer Gott. Und die Bibel sagt, nur dieser Gott sagt, er hat dich und mich gemacht. Und das in seiner Weisheit hat er das gemacht. Aber weh, wenn wir mit ihm streiten und sagen, warum machst du so? Das ist gefährlich. Wo müssten wir anfangen, wenn wir über die Schwachheit des Gefäßes der Frau, die Rolle des Mannes? Wer wäre der erste Adressat, den wir fragen müssten? Wo ist die höchste Autorität? Ich hoffe, das ist uns klar. Bei unserem Herrn, oder? Und wisst ihr, was unser Herr gesagt hat? Jesus Christus. Als man zu ihm kam und sagten die schriftgelehrten Pharisäer, also wie sollen wir mit unseren Frauen umgehen? Also meiner hat vor kurzem einen Pfannkuchen angebrannt. Und da kam der Nächste, ja, meiner hat die Bügelwäsche falsch zusammengelegt. Und der Dritte, das Essen schmeckt gar nicht. Und der Vierte, die hat graue Haare gekriegt. Wann können wir sie entlassen? Ihr glaubt nicht, aber das sind die Gründe gewesen. Schweige von Ehebruch, man versteht sich nicht, man hat sich auseinandergelebt. Die Frage war soweit, was muss sie getan haben? Ab welchem Punkt, ab welchem Pfannkuchen kann ich sie entlassen? Beim zweiten? Oder darf ich noch einen dritten Pfannkuchen erlauben zu machen? Versteht ihr? Das war rabbinisches Denken. Jesus, wann haben wir genug mit ihr? Wie lange muss ich sie ertragen mit ihren Fehlern? Und da gab es Rabbiner, die haben gesagt, ja, nach fünften Pfannkuchen. Wirklich? Also nicht Pfannkuchen, da gab es andere Brote. Da gab es absurde Regelungen, wann ein Mann seine Frau entlassen kann. Und sie kommen zu Jesus und sagen, Jesus, und du, was sagst du? Was ist für dich die Grenze? Und wisst ihr, was Jesus antwortet? Habt ihr den nie gelesen? Das ist das Erste. Kennt ihr das Wort nicht? Kennt ihr eure Bibel nicht? Und dann sagt er das, von Anfang an war es nicht so. Jesus sagt, von Anfang an war es nicht so. Von Anfang an war es so. Und Gott schuf sie als Mann und Frau. Und darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und ein Fleisch werden. Von Anfang an war das der Gedanke Gottes. Das ist seine Antwort. Er sagt, euer Verständnis über Frauen, über Ehe und all das ist so verkehrt. Ihr müsst an den Anfang. Ihr braucht ein grundlegendes Umdenken, ein grundlegendes Grundverständnis, ein Buße, ein Umdenken in Bezug auf den Willen Gottes. Und er verweist auf den Anfang. Und das würde ich gerne machen. Ich würde gerne mit euch an den Anfang gehen. Und wir starten das noch. Wir haben noch ein paar Minuten. Wir machen das, okay? Ein paar Gedanken, ein paar Hinweise. Was macht Jesus? Wo müssen wir hin? Das erste Buch Mose. Meine Lieblingszeilen der Schrift. So reich. Warum? Weil von hier alles ausgeht. Hier wird eine Grundlage gelegt für jegliches Verständnis. Ich möchte ein paar Punkte einfach herausnehmen und euch ein paar Punkte zeigen. Also zuerst mal, Gott schuf den Menschen am sechsten Tag und dann Vers 26, Kapitel 1. Ich halte mich zurück mit den vielen herrlichen Details, sondern ich will einfach diese Linie kurz nachgehen. Wie hat sich Gott am Anfang Mann und Frau gedacht? Was müssen Männer wissen? Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er ihn. So, neben den vielen wichtigen, herrlichen Details, und was wichtig, was wir als erstes festhalten sollen. Gott schuf den Menschen. Und der Mensch ist erst einmal die Gattung sozusagen. Und dieser Mensch ist was? Mann und Frau. Und Gott schuf den Menschen und schuf ihn als Mann und Frau. Ihm in seinem Bild ähnlich. Inwieweit ist Gott dem Menschen ähnlich und der Mensch Gott ähnlich? So wichtig. Gott ist weder Mann noch Frau. Gott ist Geist. Auch da wird Gott Weiblichkeit zugesprochen. Und so. Nee. Gott ist weder Mann und Frau, Gott ist Geist. Was ist die Ebenbildlichkeit? Es ist die Beziehung zwischen Mann und Frau. Es ist das Einssein zwischen Mann und Frau. All die Aspekte, die in der Christusbeziehung zur Gemeinde deutlich werden, das widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes. Aber uns wird hier in Kapitel 1 nur etwas gesagt, und zwar, dass Gott Menschen geschaffen hat, und zwar als Mann und Frau erstmal. So, das ist der erste Bericht, und er sagt uns erstmal allgemein. Aber es fehlen noch viele Details. Und darum haben wir den zweiten Bericht. Und der zweite Bericht macht es deutlich. Er geht in die Tiefe, er zoomt hinein und sagt, ja, wie hat er sie nämlich als Mann und Frau geschaffen? Wie war das? Und dann bekommen wir mehr Informationen. Und das ist wichtig, es ist kein zweiter Bericht, es ist kein Widerspruch zum ersten Bericht, sondern es ist eine Präzisierung. Und dann sagt uns Gott, wie er das gemacht hat, Kapitel 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus dem Staub vom Erdboden, hauchte er in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. So, jetzt bekommen wir eine Information, jetzt kriegen wir mehr Informationen. Wie hat Gott Mann und Frau gemacht? Und das Erste, was wir bekommen, von der Erde hat er das gemacht. Dass der Mensch eine lebendige Seele ist und nicht eine hat, haben wir in einem anderen Kontext schon besprochen. Aber hier geht es darum, er hat den Menschen aus der Erde gemacht. Aus der Erde gemacht. Wichtig. Wen hat er aus der Erde gemacht? Den Adam. Nicht die Eva. Aber hier ist Adam. Und er bringt Adam in den Garten Eden. Er bringt Adam an diesen herrlichen Ort. Und schaut mal Vers 15, Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, so, wen hat Gott in den Garten Eden gebracht? Den Menschen. Wer ist dieser Mensch hier? Adam. Wisst ihr, warum das nur Adam ist? Weil die Eva ein bisschen später gemacht worden ist. Wer bekommt den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren? Adam, nicht Eva. Es ist der Auftrag des Adams. Der Gedanke ist, der Gott hätte doch Adam machen können, dann ihn in Schlaf legen können, die Eva bilden können und dann sagen können, also, von jedem Baum des Gartens dürft ihr essen, aber nicht von dem, der in der Mitte des Gartens steht, oder? Er hätte sie erst dann in den Garten Eden bringen können, nachdem er beide gemacht hat, meinetwegen aus der Rippe vom Adam. Und dann sagen können, bebauen und bewahren. Nein, die Reihenfolge, die biblische Reihenfolge ist eine andere. Es gibt wirklich sogenannte christliche feministische Bewegung, die sagt, dass in 1. Buch Mose und 2. Buch Mose kein Hinweis auf eine Rollenverschiebung und auf eine Andersartigkeit von Mann und Frau gibt. Sie kämpfen dafür und sagen, das Herrschen des Mannes über der Frau ist die Folge des Sündenfalls. Weil erst nach dem Sündenfall heißt es, und er wird über dich herrschen. Du wirst nach ihm Verlangen haben und er wird. Das heißt, das ist böse. Auch nicht, raffiniert, gell? Da sagen, die Herrschaft ist ein Pakt des Teufels. Das ist der Sündenfall. Also entledigen wir uns dem Sündenfall, gibt es keine Unterordnung. Das ist raffiniert. Und sie behaupten, dass in den zwei Kapiteln vorher kein Hinweis darauf gibt. Es gibt sehr wohl und sehr, sehr klar, Adam, die Eva bekommt keinen Auftrag zur Bewahrung und zur Bebauung. Das kriegt Adam, nicht die Eva. Aber was passiert jetzt? Jetzt schaut mal mit mir, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Was sagt Gott? Adam, für diesen Auftrag baust du Hilfe. Versteht ihr vom Gedankengang? Für diesen Auftrag, die Erde untertan zu machen, sie zu bewahren und zu bebauen, brauchst du Hilfe. Das sollst du nicht alleine machen, Adam. Ich will dir jemand machen, die dir entspricht. Die so ist wie du. Eine Hilfe. Und dieses Wort Hilfe ist nicht Praktikantin, ist nicht Azubi. Das ist nicht das, sondern jemand dir zur Seite, an die Seite stellen, der dir hilft, diesen Auftrag wahrzunehmen. Die Berufung, und warum wurde die Frau gemacht? Jetzt, oh, ich weiß nicht, wenn ihr Frauen mich bis dahin schon hasst, dann werdet ihr mich jetzt noch mehr hassen. Aber das Gute ist, ich stehe auf der Grundlage des Wortes, hasst ihr mich, hasst ihr das Wort. Warum wurde die Frau gemacht? Für wen? Das traut ihr gar nicht, gell? Ihr Männer schon gar nicht, das laut auszusprechen, gibt es Ärger zu Hause. Die Frau wurde für den Mann geschaffen. Ist das uns klar, ihr Männer? Euch zu helfen. Euch zu helfen. Aber wenn zu helfen, dann bedeutet das, wir brauchen Hilfe. Nee. Bin stark genug. Brauche Hilfe. Ja, kannst hier mal einen Schraubenzieher halten. Kannst mir mal einen Sprudel holen. Das ist es nicht. Allein, welche Erkenntnis braucht der Mann? Er muss wissen, ich brauche Hilfe, darum ist die Frau da, mir zu helfen. Darum hat sie Gott gemacht. Wenn ich allein zurechtkommen würde, dann hätte Gott nicht gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch, es ist gut, dass er allein ist, weil mit der Frau kommt er nicht zurecht. Nein, er sagt, es ist gut, dass er jemand bekommt, er kommt nicht zurecht. Er braucht Hilfe. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Und wisst ihr, das demütigt uns Männer. Das demütigt uns. Das ist der Stolz des Menschen, brauche keine Hilfe von niemandem. Helfe mir selbst. Ein weises, erkenntnisvolles und verständnisvolles Leben mit der Frau beginnt an diesen Zeilen und es beginnt mit der Erkenntnis, ich brauche Hilfe. Und zwar von meiner Frau, darum hat sie Gott mir gegeben. Die Frau aber muss wissen, sie ist da um des Mannes willen. Ich lese noch diese Stelle und das ist ein Brocken. Ich bin mir sicher, bis Mittwoch werdet ihr dran kauen. Geht mir um 1. Korinther 11. Ich lese es, weil das sind die Worte Gottes sind. Vers 7. Wir sind in der ganzen Thematik, da geht es um Kopftuchfrage und all das. Das wollen wir jetzt nicht gleich ansprechen, sondern Vers 7 uns anschauen. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Was? Nee, solche Stellen überlesen wir. Die mögen wir nicht. Was ist der Mann der Abglanz von? Gott. Und die Frau der Abglanz von? Und spätestens hier war es das. Nee. Wir sind auch Abglanz Gottes. Natürlich. Aber wisst ihr, in wem und durch wen? Durch den Mann. Weil der Mann der Abglanz Gottes ist, seid ihr auch der Abglanz Gottes. Wisst ihr, warum das so richtig ist? Ich arbeite mit euch da durch und wir werden kommen, wo wir verstehen, dass das hier was zutiefst mit Christus und der Gemeinde zu tun hat. Unsere Ebenbildlichkeit mit Gott kommt von wem und durch wen? Nur durch Christus. Sind wir gleich wie Gott? Sind wir gleich wie Christus? Aber wisst ihr, was wir sind? Gleich wert. Oh. Denn wir sind Söhne und Töchter. Gott behandelt uns wie Christus, gleichwertig. Aber werden wir Christus werden? Werden wir gleich sein wie er? Dann werden wir ja Gott. Nee. Im Himmel werden wir auch nicht dann Gott, wenn wir Christus in sein Bild verwandelt werden. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen, was Paulus sagt. Ich lese nochmal. Denn der Mann freilich soll das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Oh, wie wichtig, dass die Männer das verstehen. Ah, du bist wegen mir da. Ist dir bewusst? Dich gibt's nur wegen mir. Alles klar. Gib's mich nicht, gib's dich nicht. So, das ist unweise. Das ist unweise. Wenn man versteht, was Gott hier sagt, guck mal, wie Paulus sofort reagiert. Ich liebe das. Lest mal mit mir Vers 11. Vers 11, ich überspringe bewusst Vers 10, damit ich eure Gedanken nicht wegführe. Dennoch ist in dem Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Paulus sagt, ist euch klar, Frauen, ihr seid aus dem Mann und für den Mann geschaffen. Aber das gibt euch kein Recht, euch über die Frau zu stellen. Denn wie kamt ihr zur Welt? Durch die Frau. Ist euch klar? Durch die Frau. Das heißt, gibt es die Frau nicht, gibt es euch nicht. Und schon relativiert das sehr schnell. Wir müssen ganz genau hinschauen. Aber warum diese Unterschiedlichkeit? Warum gibt es das? Ist zutiefst verwurzelt in dem Ratschluss Gottes der Erlösung der Menschen. Es ist verwurzelt in Christus, in seinem Wesen, in seiner Funktion, in seinem Auftrag. Und es ist verwurzelt in der Berufung, im Wesen der Frau und zwar in der Gemeinde und in ihrem Auftrag. Darum empfängt die Frau und Christus gibt, die Gemeinde und Christus gibt. Er ist erzeugt, die Frau ist die Wehen, die Gemeinde, die Wehen hat. allein das Prinzip des Menschen zur Welt kommen, guckt euch das an und wir werden verstehen, wie, auf welchem Weg Gott geistlich Menschen zeugt und welche Rolle wir dabei haben als Gemeinde. Warum wir so dehnbar sein müssen und warum er so stark. Wer den Samen des ewigen Lebens hat und wer ihn empfängt. Wer zeugt und wer gebiert. Versteht ihr, dass es zutiefst ein Zeugnis des Evangeliums von Jesus Christus und der Gemeinde ist? Warum zuerst der Adam war und danach später die Eva und warum sie aus dem Adam war? Wer hat welche Rolle? Und wenn man diesen Platz nicht einnimmt, dann wehrt man sich gegen den Willen und gegen den Ratschluss Gottes. Weit sind wir nicht gekommen, noch nicht. Aber ich denke, es gibt viele Hausaufgaben und allein wenn wir das mitnehmen, dass wir verstehen, Mann und Frau sind andersartig, aber nicht anderswertig. Und in dieser Andersartigkeit oder die Andersartigkeit hat den Grund in der Berufung jedes Einzelnen. Deswegen hat Gott sie unterschiedlich gemacht. Und der Mann hat einen Auftrag, auf die Frau aufzupassen, weil sie andersartig ist und weil er diesen Auftrag hat, weil er das Haupt ist. Wir werden uns in der nächsten Bibelstunde, ich verspreche, ohne große Wiederholung, damit wir nicht so viel Zeit verlieren, wir werden sofort wieder in 1. Buch Mose Kapitel 2 gehen und von da weitergehen. Wir müssen an dieser Spur ein bisschen nachgehen, um das Verständnis zu mehren und da Klarheit darüber zu haben, welche Rolle wir haben. Ich möchte beten. Mir scheint, dass es ein wirklich wichtiges Thema ist, fordert mich selbst heraus. Nicht wegen dem persönlichen Leben, sondern um des Zeugnisses willen. Herr, so wie wir eine Funktion in dieser Welt haben gegenüber der Obrigkeit, so wie wir eine Funktion haben in dieser Welt gegenüber den Herren, so haben wir auch eine Funktion gegenüber den Ehepartnern, damit Leben entsteht, damit geistliches Leben entsteht, damit Wiedergeburt entsteht, damit das Evangelium verkündigt und verherrlicht wird. Und Herr, gerade in unseren Ehen, wie viel verlässert es, wie viel verleugnet es und wie viel streicht es durch, was du eigentlich gedacht und geplant hast. Ich weiß, dass der Feind von Anfang an da arbeitet und alles daran setzt, dass dieser Plan nicht zur Erfüllung geht. Dass dieses Schatten und Bild, das auf dich so hinweist, zerstört wird. Dass die Menschen dieses Bild nicht verstehen können. Und ich bitte dich, Herr, bewahre unser Herzen ganz nah bei dir und bei deinem Willen, bei deinem Wort, dass wir da nicht irren. Dass wir deinen Willen kennen und dass wir Einsicht haben in deinen Ratschluss. Das vermagst du zu tun und ich danke dir, dass du mit uns geduldig den Weg als Lehrer gehst und uns deine Geheimnisse lehrst. In deinem Namen. Amen.